Shalom Alechem.
Das bedeutet, Friede sei mit dir. Und wenn ihr in der jüdischen Tradition zu Hause wäret, dann würdet ihr jetzt zurückrufen, Alechem Shalom. Das bedeutet nämlich, und der Friede sei auch mit dir. Und damit, mit dieser Begrüßungsformel, sind wir eigentlich schon da angekommen, wo wir heute hin müssen, nämlich nach Jerusalem. Und in Jerusalem bereitet man sich fest vor auf das große Passafest. Tja, aber der Palmensonntag ist ja nun heute der erste Tag für die Karwoche, für die letzte Woche zum Osterfest. Und in dieser letzten Woche begegnen uns viele Ereignisse, die uns ja an das Zentrum des Wirkens von Jesus Christus heranführen. An den Gründonnerstag, die Einsetzung des Abendmahls. In dem Vorfeld zum Passafest hat auch die Fußwaschung stattgefunden. Der Karfreitag, der Kreuzestod Jesu und dann die Auferstehung. Wir haben vorhin gelesen, dass heute Augenzeugen berichten. Augenzeugen über den König, über den Einzug des Königs. Und da wird auch schon deutlich, wie alles so beieinander ist. Heute wird jemand in den Himmel gehoben und gelobt und gepriesen und morgen schreien sie nieder mit ihm. Ich möchte euch jetzt mitnehmen nach Jerusalem. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Hier ist Ruben vom RMD, Radio mittendrin. Ich habe heute Position bezogen für eine Sondersendung unseres Brennpunktes direkt in Jerusalem. Das Passafest ist ja eigentlich nicht nur ein Festtag, sondern eine ganze Festwoche. Und heute in diesem Extra-Brennpunkt möchte ich berichten, wie die Vorbereitungen zu dem Fest laufen. Und in wenigen Minuten wird in der Tempelgemeinde dieses Passafest eröffnet. Zunächst muss ich Ihnen sagen, dass Jerusalem überfüllt ist von Pilgern. Es gibt in den Herbergen keinen Platz mehr. Und auch für die Reisetiere sind alle Unterkünfte für Maultier, Esel und Pferde ausgebucht. Der römische Statthalter Pontius Pilatus hat seine Sicherheitskräfte angewiesen zur Zurückhaltung, um nicht dieses hohe jüdische Fest zu stören. Viele Pilger finden nun in Jerusalem keinen Bleibe mehr. Deshalb hat die Tempelgemeinde vor den Mauern Jerusalems einen Zeltplatz eingerichtet, wo man mitgebrachte Zelte aufbauen kann oder von der Tempelgemeinde geliehene Zelte. Und es ist auch für Verpflegung ausreichend gesorgt und die Tiere, die draußen auch verbleiben müssen, werden versorgt vom Landwirtschaftsverein der Olivenbauern. Es ist für alles Sorge getragen. Ich berichte nun zum fünften Mal vom Passafest aus Jerusalem und irgendwie muss ich sagen, fühlt sich das heute für mich alles ganz anders an. Vor 2 Stunden hat hier in Jerusalem sich Eigenartiges ereignet. Es hatte fast tumultartigen Charakter. Es ist ein Jesus von Nazareth in Jerusalem eingezogen und hat öffentliche Aufmerksamkeit erzielt. Aber ich möchte hier lieber einen Augenzeugen noch zu Wort kommen lassen, der das alles zu Papier gebracht hat, bevor nämlich Jesus von Nazareth mit seiner Jüngergemeinde in Jerusalem eingezogen ist, haben sie nicht weit von Jerusalem entfernt, in der Nähe von Betphage am Ölberg, Rast gemacht. Und Jesus schickte zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einen Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Das war vor dem Einzug. Und nun geht es letztlich weiter, denn, und das habe ich ja hier auch mit eigenen Augen vor 2 Stunden erlebt, Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth. Das können Sie sich eigentlich gar nicht vorstellen, welche Stimmung in Jerusalem herrschte. Als Ersatz für einen roten Teppich haben sie Tücher und Kleider auf die Straße gelegt, um den Jesus von Nazareth, dem König, zu huldigen. Sie haben Palmen von den Bäumen abgebrochen und sie auch auf den Weg gelegt und dem König zugewunken. Und wie alle wissen, ist die Palme das Zeichen der Gerechtigkeit, das Zeichen der Hoheit, das Zeichen für Herrscher und König. Und dennoch hat man auch eine sonderbare Stimmung hier in Jerusalem festgestellt. Die einen schreien hoch und gepriesen sei der, da kommt der König. Und zwischen den Menschen gab es viele mürrische und murrende Gesichter, die das ganze Schauspiel mit Argwohn betrachteten. Auch das noch. Zum Eröffnungstag des Passafestes kommt dieser Jesus hierher und macht Stimmung. Stimmung allein durch sein Auftreten. Nun, die Schriftgelehrten haben schon, so weiß ich das aus gut informierten Quellen, schon vielfach versucht, diesem Jesus das Handwerk zu legen, indem sie ihn versucht haben. Häufig sind sie bei Pontius Pilatus aufgetreten und haben gesagt, ja, dieser Mann muss verhaftet werden, dieser Mann muss beseitigt werden. Und Pontius Pilatus hat mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, was geht mich hier euer Gezänk an? Warum soll ich einen Mann verhaften, der Gelähmte wieder auf die Beine stellt, wie man das letzte Woche hörte? Und warum soll ich denn jemanden verurteilen, der einen Verstorbenen zurück ins Leben geholt hat? Warum soll ich einen Prediger, der sich um die Randständigen und Ausgegrenzten verurteilen? Das geht nicht. Die Schriftgelehrten haben keine Nebel gefunden, so wird uns berichtet, um diesen Jesus kalt zu setzen. Und wenn sie einen großen Wunsch hätten, dann würden sie das am liebsten tun. Sie machen sich gar kein Bild, wie in diesem Jahr das Passafest irgendwie so stimmungsmäßig am Schwanken ist. Was wird hier passieren? aus den Kreisen der Schriftgelehrten habe ich gehört, dass die Schriftgelehrten Kontakt aufgenommen haben mit einem Kollaborateur, der wohl aus dem Kreis der Anhänger von Jesus zu kommen scheint, aus seiner Jüngerschaft, und mit Hilfe dieses, mit Hilfe dieses Mannes will man wohl Jesus zu Fall bringen. Ich bin natürlich der Überzeugung, das kann immer und überall passieren, aber nicht am Passafest. Wobei meine Reporterkollegen mir gesagt haben, da täusche ich mich. Wenn die Schriftgelehrten einen Grund finden, Jesus kalt zu setzen, dann werden sie es auch tun. Nun ja, es bleibt abzuwarten. Aber nun zurück. Ich sehe gerade, dass im Tempelvorhof sich die Menschenmenge versammelt, um dann dem Eröffnungszeremoniell des Passafestes beizuwohnen. Die Händler haben ihre Geschäftigkeit eingestellt. Viele sammeln sich um das Podest, wo nun mittlerweile auch die Schriftgelehrten Platz genommen haben, und allen voran natürlich der Gemeindeleiter, der die traditionelle Eröffnung der Passafesttage vornehmen wird. Es läuft immer nach ein und dem gleichen Ritus ab. Es wird der Tempelchor die Bühne betreten, und dann werden sie einen Chorus singen, und anschließend wird der Gemeindeleiter die Geschichte vorlesen, weswegen man nämlich eigentlich das Passafest feiert. Denn das Passafest ist ja nichts anderes als sozusagen ein Erinnerungsfest zur Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft. Und der Chorus, der meistens gesungen wird, geht auf David zurück, der ja eine steile Karriere vom Hirtenjungen zum König hatte. Viele Lieder und Gebete spiegeln das Gottesverhältnis von David zu seinem Gott wider. Aber David war König. Und wenn ihm etwas besonders am Herzen lag, dann war es die Geschichtsvergessenheit der Menschen. Und viele Lieder, die er geschrieben hat, erinnern an das heilsgeschichtliche Handeln Gottes mit dem Volk Israel. Und so wird in diesem Jahr wohl als Eröffnungschorus so etwas, ein Liedvers oder sowas Ähnliches aus dem Psalm 103 kommen. Jetzt kommt Bewegung, die Seitentür der Tempelschule hat sich geöffnet und der Chor betritt die Bühne. Gleichzeitig betritt auch die Bühne der Harfenspieler, und das Volk wird still. Der Chor baut sich auf und steht auf der Bühne. Üblicherweise wird der Vorsänger den Chorus ansingen, und dann fällt der Chor mit ein, und dann geht dieses Lob- und Danklied über das Heilshandeln Gottes durch ganz Jerusalem. Traditionell ist es so, dass es einen Vorsänger gibt, und wenn dann der Chor so die ersten Töne vernommen hat, dann stimmt er mit ein. So wie der Chor heute steht, wird es wohl ein zweistimmiger Chorus sein mit einer Gruppe 1 und einer Gruppe 2, und es ist ein tolles, buntes Bild. Über 100 Leute sitzen und stehen auf der Bühne. Das hat es seit langem bei der Eröffnung des Passafestes nicht gegeben. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, nicht Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Mit diesem Chorus ist nun das Passafest und die Passafesttage eröffnet. Jetzt sehe ich, dass der Gemeindeleiter der Tempelgemeinde ans Pult geht und der Gemeinde die Befreiungsgeschichte des Volkes Israel aus ägyptischer Gefangenschaft vorlesen wird. Wir kommen damit mit unserer Übertragung ans Ende und sollte sich Neues in Jerusalem ereignen, auch mit diesem Jesus von Nazareth, dann werden wir uns wieder melden. Ich verabschiede mich mit einem fröhlichen Shalom Alechem, Ihr Ruben, der Reporter vor Ort. Naja, so ähnlich, oder müsst ihr euch das vorstellen, haben wir biblische Ereignisse und Geschichten im Religionsunterricht oder im biblischen Unterricht gemacht. Und es ist ja immer gut, dass man die Dinge so aufbereitet, dass man sie versteht, dass man darin leben kann. Und die Frage ist natürlich, ist dieser Palmsonntag nur ein historischer Rückblick in die Geschichte Jesu auf dem Weg zum Kreuz? Oder hat dieser Palmensonntag noch eine besondere Bedeutung, der es gilt nachzugehen? Und ich bin der Meinung, es ist nicht nur der Blick in die historische Vergangenheit, sondern er hat auch eine eigene Botschaft. Die Frage, die wir von dem Augenzeugen Matthäus gehört haben, war ja die Frage, die ganz Jerusalem bewegte, nämlich, wer ist dieser Mann? Und die persönliche Frage, die für mich aus diesem Ereignis in Jerusalem erwächst, ist eine Frage, sind zwei Fragen, die ich mal ausleuchten möchte heute. Die erste Frage ist nämlich die, ist es oder ist es nicht? Und die zweite Frage ist, glaube ich es oder glaube ich es nicht? Man hat ja gespürt an dem Text und an das, was die Augenzeugen von Jerusalem berichteten, dass dieser Jesus Christus zu einer Art Polarisierung geführt hat. Auf der einen Seite gab es die Menschen, die in der jüdischen Tradition standen und die gesagt haben, der Messias kommt. Die Schriftgelehrten haben ihre Position vertreten und konnten aber dem Jesus Christus nicht habhaft werden. Nach jüdischem Recht wäre ja die Todesstrafe die Steinigung, nach römischem Recht die Kreuzigung. Ohne Pontius Pilatus konnten sie eigentlich gegen diesen Jesus Christus nichts machen. Und nun sehen wir an dem Bild in dieser Stadt auf der einen Seite Leute, die schreien, Hosianna, gelobt sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Und die anderen stehen mürrisch am Straßenrand und sagen, wenn wir dem doch bloß den Hals umdrehen könnten. Und warum sind sie so mürrisch? Naja, ist doch ganz klar, weil die Tempelschriftgelehrten, die zwar die moralische und ethische Instanz waren in Israel, aber ihr Einfluss schwand. Denn die Leute, die sich Jesus Christus angeschlossen haben, diese Gruppe wurde immer größer und da stehen sie nun gegenüber. Die einen sagen, ja, das ist der verheißene Messias, wovon die Propheten und die alten Schriften Zeugnis geben, und die anderen sagen, nein, das ist er nicht. Und da knallen dann im Grunde genommen zwei Welten aufeinander. Und mit Verlaub, das ist bis zum heutigen Tag so. Die sich Jesus Christus angeschlossen haben, die nennen wir die messianischen Juden. Das heißt, das sind Leute, die leben in der jüdischen Tradition, die feiern jedes Fest, die machen alles mit. Und wenn man mit denen zusammen ist, dann denkt man, man sei in der jüdischen Kultur drin. Aber das, was sie eigentlich unterscheidet, ist, dass sie Jesus Christus als den verheißenden Messias anerkennen. Das zieht sich bis heute durch. Besonders beeindruckend war für mich, als ich mit Margarete in Israel war und der Schwerpunkt unserer Reise war der Besuch von messianischen Gemeinden. Und diese Gruppe stellt sich genauso bunt und vielfältig dar wie die Christen in diesem Land. Da gibt es dann sehr strenge orthodoxe Leute und dann gibt es auch, wenn man so nach Tel Aviv kommt oder Haifa, die sind dann da schon mal ein bisschen lockerer und offener. Naja, was ihr ja alle wisst, es gibt in unserem Land auch eine regelmäßig erscheinende jüdisch-messianische Zeitung, die heißt Kol Hesed, das heißt übersetzt Stimme der Gnade. Und ihr wisst ja auch, dass es ganz in unserer Nähe eine messianisch-jüdische Gemeinde gibt, nämlich in Herborn in der Kaiserstraße. Und wer einen Gottesdienst besuchen will, der kann da hingehen, jeweils am Schabbat, das ist der Samstag um 11 Uhr. Und die Gemeinde heißt Shama Israel, das heißt, höre Israel. Die Trennung, die wir hier in unserem Text finden, nämlich, wer ist das eigentlich, der da kommt? Wer ist dieser Mensch? Und das ist jetzt letztlich auch an uns die Frage, ist es oder ist es nicht? Was ist eure Antwort? Ist Jesus Christus für euch der Sohn Gottes? Ohne Wenn und Aber? Oder müssen einige von euch erst noch 5 Bücher lesen zu dem Thema, hat die Bibel recht? Oder ist das nicht? Und also ich bin nicht unbedingt ein Freund der Polarisierung. Denn die Polarisierung zwingt uns ja jetzt zu einer Entscheidung. Ja oder nein? Ist es oder ist es nicht? Und dann reicht auch nicht ein weltmännisches Ausschweifen in irgendwelche warmgewaschenen Positionen, sondern man muss Position beziehen. Richtig. Die biblische Botschaft ist ihrem Wesen nach Rettungsbotschaft. Sie ist Heilsbotschaft. Sie ist auch Versöhnungsbotschaft. Aber eins ist sie allemal. Sie ist eine Entscheidungsbotschaft. Und entscheiden müssen sich nicht irgendwelche Leute und Gruppen, sondern entscheiden muss sich jeder Einzelne von uns. Bitte schön, wie sieht deine Entscheidung aus? Und die zweite Frage, glaubst du es oder glaubst du es nicht, ist auch eine ganz wichtige, zentrale Frage. Und ich habe immer darüber nachgedacht, wieso eigentlich das Karfreitagsgeschehen, das Ostergeschehen, ausgerechnet am höchsten jüdischen Festtag, dem Passafest, sein muss. Dabei braucht man da gar nicht lange drüber nachzudenken. Die Antwort ist doch naheliegend. Das Passafest war ein Fest der Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft und aus der Gefangenschaft. Und Jesus Christus ist der Befreier aus der Knechtschaft unserer Schuld, aus der Knechtschaft unseres Versagens. Er ist der Retter und er ist auch der Befreier, der uns hilft, immer wieder in unserem Leben, in dem es ja ohne Schuld und Versagen nicht abgibt, einen Neuanfang zu starten. Wenn Jesus am Kreuz für unsere Entlastung gesorgt hat, dann kann ich auch meine ganze Last zum Kreuz bringen. Und glaube ich es nun, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist oder glaube ich es nicht. Und dann kommt natürlich auch noch die Auferstehung. Sonntag werden wir da ja eine ganze Menge drüber hören, nämlich die Auferstehung Jesu. Glaube ich es, dass diese Auferstehung Jesu letztlich mir vor Augen führt, dass das auch mein Weg ist, wenn ich mich auf Jesus Christus eingelassen habe? Ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt. Ihr kommt um diese Frage nicht drumherum. Und deswegen nennt man ja diese Zeit auch Passionszeit oder Fastenzeit und das ist eine geistliche Zeit. Und vielleicht können viele ja in der nächsten Woche sich so ein kleines Zeitfenster nehmen, wo sie für sich dann nochmal überlegen, wie sieht das eigentlich mit mir und meiner Beziehung zu Jesus Christus aus? Würde ich auch meine Kleider für ihn auf die Straße legen? Wobei ich jetzt meine hier das Kleid der Selbstherrlichkeit, das Kleid der Macht, das Kleid des persönlichen Ichs und der Durchsetzungskraft. Würde ich das auf die Straße legen und auf mein eigenes Herrsein verzichten, um Jesus Christus den Herrn sein zu lassen? Und ist seine Auferstehung, ist das auch meine Perspektive, wenn sich das Leben verdunkelt und ich die Welt verlasse, hat Jesus meinen Weg vorgezeichnet, den ich dann auch gehe? Ich kann euch die Antwort dieser Fragen nicht abnehmen. Ich kann nur noch mal auf den Bibeltext zurückverweisen, dass es eine ganze Menge von Menschen gab und die Gruppe immer wieder größer wurde, die in Jesus den König gesehen haben, die in Jesus den Herrn gesehen haben und die Jesus durch sein Reden und sein Verhalten ja bewegt hat, ihm nachzufolgen. Und auch das, was sich in Jerusalem abzeichnet, haben wir bis zum heutigen Tag. Wir haben Christen-Nachfolger und wir haben Christen-Verfolger. Und wir haben vielleicht das gute Los gezogen, in einem Land und in einer Region zu leben, wo wir Christus nachfolgen können, ohne von anderen verfolgt zu werden. Shalom Alechem. Friede sei mit dir. Alechem Shalom. Friede sei auch mit mir. Und wird in diesem Gruß nicht die tiefe Sehnsucht deutlich um Frieden? Wenn wir an die Kriege denken in der Ukraine, wenn wir an politische Notlagen denken, wenn wir an Zwietracht und Hass denken. Aber wir müssen gar nicht in die große Weltgeschichte hineinschauen. Ich wünsche jedem von uns, dass Shalom in seinen eigenen vier Wänden mit dem Ehepartner. Ich wünsche euch ein Shalom mit euren Kindern und Enkelkindern. Und wenn dieser Gottesdienst unter dem Thema steht, Augenzeugen, dann bitte hört dieses Thema richtig. Nicht ich bin nur ein Augenzeuge, der heute zu Wort gekommen ist, sondern ihr seid auch Augenzeugen, die zu Wort kommen müssen.